Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und wer aktiviert gleich Notfallkontakte? Solche nämlich spielen die titelgebende Rolle in dem neuen Buch von Esther Becker. Es sind Erzählungen, die es echt in sich haben, im Stoff, im Stil, mit Erzählerinnen, bei denen man die Ohren anlegt, wie die drauf sind bisweilen. Ich war sehr begeistert und bin jetzt so gespannt, was die Autorin dazu sagt. Esther Becker hat schon im Studio Platz genommen. Gleich machen wir ihr Mikrofon auf und damit willkommen zur Lesart allerseits. Und jetzt freue ich mich auf eine Schriftstellerin, die eigentlich von der Bühne kommt, dem Theater, der Performance, vor allem bei einem jüngeren Publikum, hat Esther Becker damit schönen Erfolg gehabt, wie dann auch mit ihrem ersten Roman Wie die Gorillas, wo es um das problematische Erwachsenwerden junger Frauen geht, erzählt in einem echt coolen, trockenen Ton und den hört man jetzt wieder im ersten Erzählungsband. Notfallkontakte. Esther Becker ist bei uns im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Eine Frau trennt sich. Endlich, eine andere pinkelt in den Schnee. Das liest man gleich auf dem Klappentext und damit ist der Sound dieser Erzählung ziemlich gut gesetzt von vornherein. Es geht um Frauen in teils krassen Situationen. In diesem Sinn hat der Titel so Notfallkontakte. Eine schöne doppelte Bedeutung. Sind Sie so drauf gekommen?
Nee, das Lustige ist, ich hatte diesen Titel im Hinterkopf schon ganz lange. Also es gab eigentlich erst zwei Geschichten, also wo ich wusste, die will ich gerne in ein Buch packen. Und dann gab es schon diesen Titel. Und ich glaube, das hat aber eigentlich mehr damit zu tun, wirklich mit diesem Aspekt von, naja, auch von so Zeuginnenschaft. Also dass quasi die Notfallkontakte, also dass das halt eher ja eben die Menschen sind, die man ja im Notfall kontaktieren will, von denen man möchte, dass sie wissen, wenn es einem schlecht geht oder die das auch so sehen und mitbekommen dürfen, diese Verletzlichkeit. Genau, und deswegen, es gab quasi den Titel schon lange, bevor es die Erzählungen gab und dann auch, es gibt ja tatsächlich eine Erzählung, die so heißt, aber die ist wirklich erst viel, viel später entstanden.
Ja. Es sind 14 meist kürzere Geschichten, jede mit ganz eigenem Zuschnitt, immer völlig neu, man ist gespannt, was kommt jetzt, was denkt sie sich jetzt wieder aus? Mhm. So ging es mir jedenfalls. In einer erzählen sie von den Gefühlswallungen einer früheren Verliebtheit, wo der Mann sich schnell als Idiot entpuppt, dann von einer Modelmutter im superreichen Ambiente mit einer 16-jährigen Tochter, deren Geburtstag so als Promi-Celebrity-Show geplant wird und dann geht es um eine weitere toxische lesbische Beziehung aus der Perspektive der Freundin allerdings, der unglücklich Verliebten erzählt. Das sind jetzt nur drei Figuren-Settings, sie wirken immer wie aus dem Leben gegriffen. Eine ist brutal realistisch, auf die kommen wir noch extra. Aber haben Sie diese Stoffe eher eher erfunden?
Immer beides. Also das ist sehr unterschiedlich, wie die Stoffe zu mir kommen. Ich glaube schon, also es ist mir schon wichtig, auch mitzudenken, wer ich bin, was meine Perspektive ist. Also das ist ja, finde ich, ja auch immer wichtig, dieses, also wer darf, kann, über was erzählen. Ne? Also wenn es dann ja auch so um Aneignung oder so geht. Damit meine ich nicht, dass ich mich nur auf das beschränke, was ich erlebt habe. Aber ich glaube, so ein bisschen, so meine Perspektive oder mein Zugang spielt dabei schon auch eine Rolle für mich, dass so, ja, das so zu wissen, aber eigentlich, genau, es können von irgendwas, was ich in einem Liedtext höre, irgendwas, was ich lese, so kleine Fetzen oder manchmal auch wirklich Bilder oder Szenen, die dann so in mir arbeiten und dann, genau, dann gucke ich erstmal, was ist da los, was sind die Figuren und meistens merke ich dann auch, also nicht immer, aber doch manchmal beim Schreiben wirklich, um was es wirklich geht. Also ich habe eigentlich wie so einen Hinweis und ja wie so ein Spürhund so die Fährte aufgenommen und entwickle dann beim Schreiben, was ich eigentlich suche.
Eine könnten Sie vielleicht in einem Restaurant irgendwie sich erdacht haben. Hören wir in diese mal rein, Frau Becker. Keine Angst, heißt sie. Wir sind in einem Restaurant, wo eine Frau alleine sitzt und erzählt. Bitte schön, Frau Becker.
Kinder haben keine Angst vor mir. Im Gegenteil. Es zieht sie unwillkürlich zu mir hin wie Pferde mit Stalldrang. Bei Hunden ist es dasselbe. Die beiden Kinder der Familie ein paar Tische weiter sind kaum auf ihren Stühlen zu halten. Die Eltern versuchen es mit Ablenkung. Guckt mal, hier gibt es Brot, damit dürft ihr schon mal anfangen. Die Eltern versuchen es mit Interesse. Was ist denn da so Spannendes da drüben, dass ihr zwei da ständig hinguckt? Die Geschwister kichern und können es sich nicht erklären. Die Hände im Brotkorb recken sie weiterhin die Hälse herüber, bis die Eltern nachgeben. Ihr dürft aufstehen und spielen, aber sobald das Essen da ist, seid ihr wieder zurück. Die Kinder nehmen sich bei der Hand, als ginge es auf eine weite Wanderschaft, und machen sich auf den Weg. Sie schlagen sich unbeirrt durchs volle Restaurant zwischen Tischen, zwischen Stuhl und Menschenbeinen hindurch, gefolgt von einer Spur aus Brotkrumen. Dann stehen sie vor mir mit offenen Mündern. Was sie sehen, ist Folgendes. Mich, wie ich da sitze, die Haare wild, die Brauen buschig. Auf meinen Wangen verlaufen Ameisenstraßen getrockneter Mascara-Tränen. Auf Scheitel und Schultern steht der Staub. Ich bewege mich kaum. Die Kinder sinken vor mir auf die Knie und lehnen ihre heißen Stirnen an meine unrasierten Schienbeine. Ich tunke zwei Finger in das Weinglas vor mir. Die Bedienung bringt mir aus Mitleid immer die falschen und doppelten Bestellungen. Ich segne die Kinder mit zu viel bestelltem Grauburgunder. Mit einem Kopfnicken heiße ich sie aufstehen. Sie klettern zu mir auf die Bank. Rechts und links von mir flüstern sie mir in die Ohren, dass sie nicht an den Weihnachtsmann glauben und auch nicht an den Weltfrieden. Dass sie manchmal so tun, als würden sie schlafen, wenn sie in Wirklichkeit hellwach sind. Dass sie nicht immer aufessen mögen, dass sie manchmal Fremden erzählen, sie seien Waisen. Dass sie im Supermarkt immer eine große Lust überkommt, etwas zu klauen, sie sich aber bisher nicht getraut haben. Dass sie Angst davor haben, im Schwimmbad den Kopf unter Wasser zu tauchen. Dass sie keinen Sprudel trinken mögen, da es im Hals wehtut. Dass sie nicht immer richtig links, rechts, links gucken, bevor sie die Straße überqueren und manchmal auch gar nicht. Ich nicke und bitte die Bedienung, mir ein rohes Ei aus der Küche zu schmuggeln, zusammen mit einem Glas Leitungswasser.
Dankeschön. Ein Auszug aus einer Erzählung von Esther Becker. Vielleicht noch kurz, was passiert dann mit dem Ei und dem Leitungswasser?
Da wird eine Art Reinigungsritual und aber auch eine Art Wahrsagung mit vollzogen.
Das ist sie nämlich, eine Wahrsagerin, eine ganz, ganz spezielle. Und es hat einfach so ein Groteske in dem Ton, in dem Setting. Es geht dann auch wirklich noch dramatisch weiter, aber das wollen wir natürlich nicht verraten. Hm. Aber das ist so eine Szene, sie sitzt im Restaurant, haben vielleicht eine Frau gesehen, die da sitzt. Und was ist dann losgegangen?
Um ganz ehrlich zu sein, diese Idee habe ich tatsächlich aus einem Taylor Swift-Song geklaut.
Hey.
Also es gibt in dem Song Right Here Where You Left Me, da gibt es also diese Szene, dass eine Frau quasi nach einem Trennungsgespräch im Restaurant einfach sitzen bleibt. Und das fand ich irgendwie so gut, dass ich dann gedacht habe, okay, ich klaue das mal oder ich lasse mich davon inspirieren und schaue eben, aber was passiert denn dann? Also wer ist das überhaupt, die da sitzt? Und dann hat das natürlich schnell, meine Fantasie ist dann schnell mit mir durchgegangen. Und ich habe dann halt verschiedene Szenarien durchgespielt. Und tatsächlich eben so die ersten Sätze, dieses Kinder haben keine Angst vor mir, das kam auch dann schnell, weil, ja, also man könnte natürlich sagen, so eine Frau alleine im Restaurant, in der Gesellschaft, da ist man natürlich schnell auch bei etwas Unheimlichem vielleicht oder bei einer Hexe im besten Sinne. Und das ist ja eigentlich eine Figur, die den Kindern oder Kindern Angst machen sollte oder würde. Und ich habe aber eben das ja auch so ein bisschen umgedreht und dachte, nee, das ist eine spannende, faszinierende Figur, die so anders funktioniert und außerhalb von diesem vielleicht von den Kindern bekannten Familienkontext sich befindet, dass die eine wahnsinnige Anziehung hat. Und ja eben auch, wie Sie gesagt haben, vielleicht, ja, sie ist eine Wahrsagerin oder ein Orakel oder auch so ein Joker. Sie ist halt etwas ganz, eine ganz spezielle Figur.
Es ist öfter so eine ganz betonte Körperlichkeit in den Geschichten. So Konventionen werden angespielt, wie Frauen, wie Menschen auszusehen haben, wie sie beurteilt werden. Da geht es um Rollenbilder. Die Protagonistinnen wirken auf den ersten Blick wie Opfer, sind es dann aber überhaupt nicht. Meistern die Situation ziemlich cool. Gewissermaßen sind diese Frauen vor allem beste Beispiele so für weibliche Selbstermächtigung. Oder ist das zu hoch gestochen?
Wenn Sie das so beschreiben, freut mich das natürlich sehr. Ich würde auch sagen, es ist so gemeint, aber ob es dann so funktioniert, kann man dann natürlich als Autorin in dem Sinne nicht so sagen. Also ich glaube eben, es ging mir vor allem darum zu schauen, wie Figuren, und das sind genau hauptsächlich Frauen, nicht unbedingt alle, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, eben wie sich die Figuren aus diesen misslichen Lagen, aus diesen emotionalen Schieflagen ja so rauskämpfen können. Und ich glaube, das ist ja auch das Interessante. Und das ist ja dann auch das, wo vielleicht man eben ja etwas, wo das Ganze auch so einen Mehrwert hat. Also weil zu sagen, alles ist schlimm, stimmt natürlich, ist alles schlimm. Aber dann zu sagen, aber wie geht's vielleicht da raus? Also es hat mich natürlich auch interessiert.
Eine Erzählung allerdings verbietet schon vom Stoff her jede Schnottrigkeit. Mhm. Sie heißt Der Prozess. Und da begegnen wir einer Gerichtsskizzenzeichnerin, die im Gerichtssaal so beim Verfahren gegen die 50 Vergewaltiger von Gisèle Pelicot sitzt. Der Französin, die ihre Peiniger, allen voran ihren Ehemann, angezeigt hat. Ich meine, der Fall in all seiner Entsetzlichkeit, der ging um die Welt. Und ja. Was für ein Zeichen wollten Sie hier setzen, Frau Becker, mit diesem Text? Sie widmen ihn ausdrücklich Gisèle Pelicot.
Mhm. Ja, da habe ich natürlich auch lange überlegt, also kann ich das machen, darf ich das machen, soll ich das machen? Die Sache ist, wie Sie auch gesagt haben, eben, man ist an diesem Prozess nicht vorbeigekommen. Ich habe darüber gelesen. Ich habe mich vor allem eben für dieses Zeichnen interessiert, für das Gerichtszeichnen, und habe dann da ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, eben, dass es wirklich für diesen Job heißt, es wichtig ist, dass man sich nicht von dem, was im Prozess gesagt wird, beeinflussen lässt beim Zeichnen. Und dann habe ich eben mir gedacht, aber das ist doch unmöglich. Das
bei
muss
so einem
doch,
Prozess, ne?
Bei so einem Prozess unmöglich sein. Und dadurch bin ich eigentlich erst darauf gekommen, halt diese Figur der Gerichtszeichnerin zu entwickeln und sie dann auch wirklich in diesem Prozess, also natürlich ist es eine auf eine Art ja fiktionalisierte, verkürzte Form, aber es ist, also es orientiert sich natürlich daran, weil eben an dem sind wir nicht vorbeigekommen. Mhm. Und es hat mich eben, ja, mich hat eben genau dieser Punkt interessiert, wie darüber schreiben oder wie damit umgehen, dass ja eben zum Beispiel doch auch einige im Saal und auch vor allem halt die Mehrheit der Täter völlig ungerührt diese Aussagen gemacht haben. Und erst als sie dann verurteilt wurden, haben manche geweint und völlig überrascht gewirkt.
Wenn die Erzählerin, die Zeichnerin skizziert diese Menge und erzählt eben auch von ihrem Beruf. Und diese Männer sehen alle so stinknormal bürgerlich aus.
Genau.
Ne? Und zeigen aber keinerlei Schuldgefühl oder Reue.
Ja.
Ich musste unwillkürlich an Peter Weiß' Auschwitz-Drama Die Ermittlung denken. Mhm. Ist natürlich jetzt ganz anders gelagert, noch ganz anders im Ton. Aber da war es ja auch so, dass da diese Massenmörder sitzen und irgendwie an den Fingern, an den Nägeln gekaut haben und ich bin mir keiner Schuld bewusst.
Ja.
Ich hatte gedacht, Sie als Dramatikerin, Bühnenfrau, haben vielleicht sogar so eine Assoziation gehabt oder so.
Nicht direkt, aber sehr wohl, wie Sie beschrieben haben, dass ja eben so ein Prozess ist ja eigentlich wie eine Inszenierung, wie ein Theaterstück. Und genau wie Sie gesagt haben, da trifft halt dann sitzt da dieser Mensch, dieser banale, normal reinschauende Mensch, der da so rumstammelt. Und das ist ja eigentlich dann nochmal so eine, etwas, was ja aber leider halt auch genau das Verhalten in unserer Gesellschaft halt auf den Punkt bringt, was, also oft bei sexualisierter Gewalt, dass das viel oft noch so irgendwie als, weiß nicht, Kavaliersdelikt, also dass das irgendwie noch so eine Salonfähigkeit hat.
Aber was mit diesem Text wirklich gelingt, Frau Becker, ich habe natürlich auch diese Berichte gesehen und man sitzt da ersetzt vorm Fernseher bei den Nachrichten oder bei den Reportagen, aber mit Ihrem Text, ehrlich gesagt, durch diesen Blick, durch diesen Zeichenstift dieser Zeichnerin, ist einem dieses ganze Unfassbarkeit und das Entsetzen eigentlich erstmal richtig bewusst geworden. Und es gibt dann auch eine Pointe, die dürfen wir nicht verraten, um Gottes Willen. Aber es ist unglaublich, also stark so in seiner humanen Moral, aber gleichzeitig durch diese literarische Außenperspektive. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es schwer war, die zu schreiben, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil eben, ich habe dann natürlich viel gelesen, ich habe mir all diese Zeichnungen angeschaut. Mhm. Das ist natürlich, wenn man sich damit irgendwie wochenlang viel mit beschäftigt, ist es schwer auszuhalten. Aber das war tatsächlich, also es freut mich, dass es anscheinend so funktioniert hat, wie ich das wollte, weil ich wirklich gedacht habe, dass man eben unabhängig so von der, von dieser ersten, ja, vielleicht auch so ein bisschen eben Skandal, schlagzeilenmäßigen Erzählung darüber nochmal so über Bande etwas aufzeigt, wo ja eben genau das Fehlen einer Reaktion das Erschreckende ist. Ja.
Danke, Frau Becker, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.
Notfallkontakte, so heißt der erste Erzählungsband von Esther Becker. Er ist im Verbrecherverlag erschienen, hat 130 Seiten und kostet 20 Euro. Und wir reisen jetzt weiter literarisch nach Helsinki zur Autorin Susanna Hast, die vor 3 Jahren mit ihrem Debütroman viele Diskussionen ausgelöst hat. In dem Buch geht es um sexualisierte Gewalt, der Susanna Hast als 12-jähriges Mädchen über Jahre ausgesetzt war. Der Roman erhielt dann gleich einen wichtigen finnischen Literaturpreis. Jetzt erscheint er auf Deutsch mit diesem Titel, Beweiskörper. Sonja Hartl ist nach Helsinki gefahren, um Susanna Hast zu treffen.
Die Villa Kiwi im Zentrum von Helsinki. Am Rand eines Parks am Ufer des Tölönlahti steht das große weiße Holzhaus. Erbaut wurde es 1890.
This is a place that has always been with writers.
Es war schon immer ein Haus für Schreibende, erzählt die finnische Autorin Susanna Hast. Eine Zuflucht, ein Ort zu arbeiten.
So these rooms have a view over to the Bay.
Bis Ende des Jahres hat sie dort ein Zimmer zum Schreiben. Es ist im ersten Stock, ein heller Raum mit Schreibtisch am Fenster, einem Regal, einem Sofa rechts an der Wand und einem großen Keramikofen. Der ist aber nur Dekoration. Susanna Hast wurde 1981 geboren. Sie hat als Wissenschaftlerin gearbeitet, über Krieg, Gewalt und Trauma geforscht.
A book that I refer often is Beste Bande Kolks.
Während meiner Arbeit über den Tschetschenienkrieg habe ich The Body Keeps the Score von Bessel van der Kolk über posttraumatische Belastungsstörungen gelesen. Und ich dachte, das klingt so vertraut. Das klingt nach mir. Ich habe mich in meinen eigenen Nachforschungen gefunden. Mein eigentliches Leben beginnt mit einem grauenhaften Eindringen. Und ich werde unmittelbar in den Körper eines 12-jährigen Mädchens hineingeboren.
Als Susanna Hast 12 Jahre alt war, erlebte sie fortgesetzte sexualisierte Gewalt in ihrer Heimatstadt im Norden Finnlands. Sie hat nie darüber geredet.
There was one day that
Und eines Tages dachte ich, wenn ich es jetzt nicht aufschreibe, dann vergesse ich auch noch den letzten Rest, den ich bisher noch nicht vergessen habe.
And I had already forgotten most of that, but I wanted to hold on to what remained.
Das ist der Ausgangspunkt ihres in Finnland preisgekrönten Romans Beweiskörper. Ein herausragendes Werk, angelegt wie eine Suche nach den Spuren und Beweisen, die diese Übergriffe hinterlassen haben. Dass das Buch mit Roman untertitelt ist, hat Susanna Hast bewusst entschieden.
But it has to do with giving myself the permission to really pursue what I needed to write.
Damit habe sie sich die Erlaubnis gegeben, wirklich das zu schreiben, was sie schreiben musste. Sie schuf sich Freiraum. So konnte sie Lücken stehen lassen. In ihrer Erinnerung, aber auch, und das ist für sie als Wissenschaftlerin wichtig, in der Literatur, die sie liest und auch zitiert. Bücher der US-amerikanischen Autorinnen kamen Maria Machado, Maggie Nelson, Audre Lorde oder auch Hannah Arendt.
Ich fand meine Daseinsberechtigung in den Schriften dieser Frauen und mein eigener Wille wuchs. Ich hätte nie ein Wort geschrieben, wenn nicht andere Frauen vor mir geschrieben hätten. Die Idee dahinter ist, dass es nicht nur meine Erinnerung ist, sondern eine kollektive Erinnerung. Und dass ich sie mit Hilfe dieser Autorinnen rekonstruieren kann.
Durch ihre Auseinandersetzung mit Literatur anderer Autorinnen, mit Film und ihrer eigenen Erinnerung, wird Beweiskörper zu einer überzeugenden Mischung aus Memoir, Roman und Essay. Susanna Hast formuliert ihre Einsichten sehr klar, setzt sich mit Trauma, Ungewissheit und Gedächtnis vielschichtig auseinander. Deshalb ist Beweiskörper ein wichtiger Beitrag zum Schreiben über Gewalt. An Heilung glaubt Susanna Hast indes nicht.
And it's with every kind of violence, I think that we tolerate it.
Wir tolerieren die Gewalt, weil wir bereits an die Zukunft denken, in der die traumatisierte Person geheilt ist.
But it will heal.
Susanna Hast aber bleibt bei dem Trauma, den Folgen der Gewalt. Und auf jeder Seite ist schmerzhaft zu spüren, wie sehr sie sich danach sehnt, ihre Erinnerungslücken zu schließen. Nachdem ihr Buch in Finnland erschienen ist, hat sie sich mit einer Freundin auf einen Roadtrip begeben.
It was kind of like Thelma and Louise without the ending and without the police.
Wie im Film Thelma und Louise, aber ohne das Ende. Sie sind in den Norden gefahren, wo Susanna Hast aufgewachsen ist, suchten dort die Tatorte auf, das Boothaus, das weiße Apartmenthaus.
And which was really frightening for me, that I found some of the same last names on the doors. And but I was hoping I would remember.
Es war beängstigend. Manche der Nachnamen standen noch an der Tür. Ich hatte so gehofft, dass ich mich dort an mehr erinnern würde. Aber ich hatte nur dieses Gefühl in meinem Körper. Es gibt eben eine Form von Körpergedächtnis. Vor Ort aber sah es alles so aus, als wäre nichts passiert. Das ist eine so gute Metapher für Gewalt. Sie ist so still. Da ist nichts. Nichts passiert. Nichts ist zu sehen. Einfach nur gewöhnliche Menschen, die dort leben. Und doch gibt es dort diesen Horror.
And still there is this horror underneath that you can feel.
Susanna Hast, die finnische Autorin, über ihren Roman Beweiskörper. Jetzt gibt es das Buch in deutscher Übersetzung, erschienen in der Edition Nautilus mit 268 Seiten für 24 Euro. Und im November kommt Susanna Hast nach Deutschland für 3 Lesungen in Hamburg, Kiel und Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und jetzt mit einem richtig großen Buch aus Lateinamerika. 600 eng bedruckte Seiten, 1 Kilo schwer. Das ist der Roman Unten Leben des Peruaners Gustavo Faverón Patriau. Der Autor arbeitet als Literaturprofessor in den USA, ist Journalist, Herausgeber, Wissenschaftler. Als Schriftsteller ist er international bekannt. Seine Romane sind in viele Sprachen übersetzt. Aber jetzt erst gibt es das erste Buch auf Deutsch von Gustavo Faverón Patriau. Eben diesen Großroman Unten Leben. Unsere Kritikerin im Studio ist Katharina Döbler. Ich grüße Sie morgen.
Hallo.
Frau Döbler, Sie sind spezialisiert auf lateinamerikanische Literatur. Kannten Sie diesen Gustavo Faverón Patriau? Ich war ein wenig verwundert, dass es noch gar nichts auf Deutsch gibt bei so einem Autor von diesem Renommee und Rang.
Ja, das ist ein bisschen schwierig hierzulande in diesem Sprachraum mit lateinamerikanischen AutorInnen, weil seit dem Boom, seit diesen 4 alten Herren,
Marquez,
Vargas Llosa und so weiter. Ne? Also die, wenn da noch was kommt und nachkommt und auch posthum was kommt, dann wird es noch gelesen, mag es auch schlecht sein. Aber sonst passiert eigentlich nicht viel. Und wenn die Bücher kommen, dann werden sie auch kaum besprochen. Und das ist total schade, weil Faverón ist wirklich auch jemand, der lateinamerikanische Geschichte auf den Punkt bringt.
Gut, was ich jetzt schon weiß gelesen habe, dass man eine ganze Stunde damit zubringen könnte, den Inhalt dieses Buches wiederzugeben. Könnten Sie es uns trotzdem, Frau Döbler, umreißen, im Ansatz wenigstens, worum es geht?
Haha, also es geht eigentlich nicht, weil also ich habe sogar beim Lesen immer wieder Schwierigkeiten gehabt, rauszufinden, wo ich jetzt eigentlich gerade bin. Also es wandert durch die Zeiten und durch die Ebenen, durch die Wirklichkeiten, also mindestens 3 Wirklichkeiten, vielleicht noch mehr. Es ist einfach so, ja, man kann sagen, wirklich die finstere Geschichte Lateinamerikas im späteren 20. Jahrhundert. Es geht um Militärs und Folterknechte, es geht um Verschwundene und Überlebende, es geht um Vergewaltigte und um Verrückte, es geht um Rache und Irrtum und ja, es geht eigentlich um Gewalt. Und eine der Figuren, die Zentralfigur vielleicht, ist ein gewisser George Walker Bennett, der anscheinend Dokumentarfilmer ist und Sohn eines CIA-Agenten, der in Paraguay und Argentinien und wo man ihn sonst noch hingeschickt hat, Foltergefängnisse entworfen hat und da irgendwie auch als Folterlehrer tätig war.
Gottes Willen.
Also das ist wirklich sehr, sehr abgründig. Und George ist offensichtlich selber ziemlich verrückt. Er ist gewalttätig und er scheint irgendwie eine Mission zu haben. Und da kommt er dann nach Lima. Aber man weiß nicht so richtig, warum er jetzt eigentlich mit der Tochter von Rainer Enzensberger ausgerechnet irgendwie ausgeht. Ja, also das ist schon, ne, man weiß nicht, worum es da wirklich so geht. Und
aber liest, also wenn Sie jetzt sozusagen als Kritikerin selbst beim Lesen oft irritiert sind, ich meine, liest man sich da ein, kommt man da auf den Geschmack, entsteht so ein Erzählsog oder wie ist es, das zu lesen?
Also es ist eine Herausforderung, es ist etwas, was einen wirklich durch diese verschiedenen Handlungsfäden, die man nicht überblickt, man fällt ständig wieder in eine andere Geschichte rein. Abgesehen davon gibt es noch so eine Ebene, wo ein verrückter Autor in Chile 135 Romane in drei Jahren schreibt. Also es gibt eine Familiengeschichte, die so verworren ist, dass man gar nicht, also man weiß gar nicht mehr, wer mit wem wie verwandt ist. Also es, ich kann es wirklich nicht aufzählen. Es ist wirklich, es geht wirklich sehr, sehr weit. Es gibt eine Erzählerin, die Mrs. Richards, die Südamerikanerin ist, die mit dem verrückten Ornithologen verheiratet ist, die wiederum George Bennett und so weiter. Also es geht nicht wirklich, das aufzuzählen. Aber was passiert beim Lesen ist, dass man wie in so einem Spinnennetz, also statt, dass man einem roten Faden folgt, ist man irgendwann in so einem Spinnennetz, in dem man zappelt und nicht raus kann. Ich war wirklich wie hypnotisiert von diesem Buch, also auch in seiner Abgründigkeit. Ne?
Das hört sich jetzt auch so nach einem Epochenpanorama-Koloss an, wie sie aus Lateinamerika ja öfter kamen und die Welt erobert haben. Sie haben vorhin schon so die großen Alten genannt, ne? Marquez, Vargas Llosa, man könnte noch Roberto Bolaño dazu oder eben Isabel Allende, allesamt so Riesen, die uns Lateinamerika in seiner Geschichte und in seiner schrecklichen Geschichte auch nahegebracht haben. Steht da Favaron in dieser Tradition irgendwie?
Ja, irgendwie schon. Also ich würde sagen, am nächsten ist er vielleicht an Roberto Bolaño dran. Allende ist eine ganz andere Kategorie, ja, würde ich natürlich mal sagen. Ne? Also er ist einfach auch jemand, der vielleicht auch näher an der Poesie ist. Also er zitiert in seinem Buch auch zum Beispiel Alejandra Pizarnik, die leider hier auch nicht bekannt ist, eine wahnsinnig tolle Dichterin, die in Schwermut versunken ist. Also er ist in dieser Dunkelheit zu Hause. Und so ein bisschen hat mich auch das Buch andererseits wieder an Lynch erinnert, sowas wie Twin Peaks. Also diese Filme mit ihrem der Realitätswechsel und ihrer Abgründigkeit. Also auch da gibt es bestimmt Verbindungen. So, aber es ist wirklich ein sehr lateinamerikanisches Buch, und zwar von einer Ecke, die man jetzt gar nicht mehr so wahrnimmt und die man vielleicht endlich mal wieder wahrnehmen sollte.
Und ein Leben, der Roman von Gustavo Favaron Patriau, jetzt auf Deutsch im Droschel Verlag erschienen, mit 600 mächtigen Seiten für 34 Euro. Katharina Döbler hat uns das Epos vorgestellt. Schönen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Johannes Klaus, ich bin Verleger des Reisedepeschens Verlags zusammen mit meiner Frau Mariana Hilmer. Anfang der 20er Jahre bin ich zum ersten Mal alleine lange losgereist, damals auch nach Indien. Und ich hatte von Hermann Hesse Siddhartha dabei, wo er die Geschichte des Buddha so ein bisschen nacherzählt. Und das hat mich damals sehr mitgenommen und ich habe mich in sehr vielen Punkten wiedergefunden. Die Figur durchlebt verschiedene Phasen ihrer Entwicklung. Unter anderem auch eine sehr asketische Phase und gerade da konnte ich mich sehr mit identifizieren, also sich so aus der Gesellschaft herausziehen und irgendwo wie ein einsamer Mann irgendwo in seinen Gedanken sich verlieren, das hat mich damals sehr angesprochen. Und ich habe es später nochmal in die Hand genommen und auch nochmal gelesen. Und mich auch ein bisschen amüsiert darüber, wie sehr ich mich damals identifizieren konnte mit der Figur. Aber trotzdem ist es so geblieben, dass es eben mich damals sehr geprägt hat.
Ja, so viele Menschen wie mich auch hat dieses Buch vor allem in ihrer Jugend tief geprägt, tief bewegt. Siddhartha von Hermann Hesse. Ein Buch seines Lebens des Verlegers Johannes Klaus. Und wir haben seine Erinnerung heute extra für eine Hörerin von uns gespielt. Ilona Nickel heißt sie und hat uns geschrieben, weil wir das Stück nämlich neulich verschieben mussten. Und Frau Nickel war ganz traurig. Auch für sie hat das Buch so eine große Bedeutung. Und sie hätte es allen ihren Nichten und Neffen zum 18. Geburtstag geschenkt. Mit schöner Resonanz, wie sie angefügt hat. Also mit lieben Gruß von uns. Und nun ist wieder Zeit für schöne Lektüre-Tipps von Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Und das stellen wir uns heute mal ganz gemütlich vor mit einem schönen Kaffee, den uns ein echter Barista vorsetzt, der zugleich Inhaber und Mitbetreiber dieser Buchhandlung ist, von Metis Books und Café in Berlin, Prenzlauer Berg. Dario Gijo Hernandez heißt er. Jetzt ist er bei uns. Willkommen, Herr Hernandez.
Guten Morgen.
Allein wenn man auf Ihre Website geht, Herr Hernandez, bekommt man schon Lust auf Literatur mit Kaffee. Das ist Ihr Konzept. Im Frühjahr sind Sie gestartet. Geht's auf?
Genau. Und Metis ist eine internationale Buchhandlung. mit Büchern aus 6 verschiedenen Sprachen. Neben Deutsch gibt es Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Katalanisch. Ich bin selber in Valencia geboren, mein Mann in Mailand, und deswegen sind die römischen Sprachen auch dabei. Wir wollten tatsächlich ein internationales Konzept, und wir wollten auch dazu Kaffee und leckeres Essen anbieten können und alles zusammen vermischen mit einem schönen Veranstaltungsprogramm.
Und die Leute kommen?
Die Leute kommen, ja, ja.
Kommen wir zu Ihren Empfehlungen, die Sie uns mitgebracht haben. Wir beginnen mit einem Roman aus Taiwan von der Autorin Zhu Miaojin. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Aufzeichnungen eines Krokodils heißt die deutsche Übersetzung. Was ist das für ein Buch, Herr Hernandez?
Das Buch ist ein Tagebuch. Die Dame, 23 Jahre alt war, als sie das Buch geschrieben hat. Und es ist auch mal autobiografisch. Sie war Lesbin. Und sie hat das Buch kurz nach Ende der Diktatur in Taiwan geschrieben. Deswegen sind viele Widersprüche im Buch zu finden, viele Konflikte in der Gesellschaft. Der Stil der Geschichte ist auch fragmentarisch, mal poetisch, es ist auch mal brutal direkt. Es geht viel um Beziehungen. Es geht um eine Beziehung zwischen der Protagonistin und einer Kommilitonin, die auch oft sehr zerrissen ist. Und die ganze Geschichte ist in der chinesischen Literatur und generell in der Weltliteratur ein ziemlich einzigartiges Buch. Einer der wenigen Beispiele, die so früh in den 80er Jahren über lesbische Leben zu finden ist.
Aufzeichnung eines Krokodils, der Roman von Zhu Miaojin, jetzt auf Deutsch im Matthes und Seitz Verlag. Nun zu einer Autorin, die weltbekannt ist, spätestens bei uns, als sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam im letzten Jahr, Anne Applebaum. Ihr Buch Die Achse der Autokraten war danach in vieler Munde. Sie haben es jetzt für uns ausgesucht, Herr Hernandez. Warum? Weil es so wichtig ist für unsere Zeit?
Genau. Also erstmal Anne Applebaum, eine Historikerin und Journalistin. Sie schreibt sehr gut, sehr präzis, sehr zugänglich für jeder von uns. Deswegen empfiehlt sich auf jeden Fall. Und dann natürlich sehr wichtig, weil wir jetzt einen Krieg in Europa erleben und die Verknüpfungen zwischen diesen verschiedenen Autokratien in der Welt, die unsere liberale Welt und unser liberales System umkippen möchten, sind extrem gut recherchiert, extrem aufmerksam erzählt, erklärt. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt viele Beispiele, wie zum Beispiel die PiS in Polen, ähnliche Rechtsreformen wie in Putins Russland durchgeführt hat. Alle diese Verknüpfungen zwischen La Lega in Italien und Rassemblement National in Frankreich, die zeigen, wie, obwohl diese Autokratien noch nicht zusammen arbeiten, trotzdem gleiche Methoden benutzen, um die liberale Welt umzukippen.
Und dieses Buch von Anne Applebaum, Die Achse der Autokraten, ist in Übersetzung im Siedler Verlag veröffentlicht. Wir bleiben in den USA mit der nächsten Prominenz, kann man sagen. Ein richtiger Superstar ist Percival Everett geworden, der schwarze Literaturprofessor. Auch bei uns in seine ja so satirisch harten wie unterhaltsamen Romane inzwischen Bestseller. Sie, Hernandez, weisen uns auf James hin. Das ist der vorletzte Roman, es gibt nämlich schon wieder 9. Aber gerade dieser James, der hat ziemlich Furore gemacht wegen dieses speziell literarischen Themas. Ne? Erzählen Sie mal.
Genau. Es ist eine neue Erzählung von Mark Twains Huckleberry Finn von der Sicht der Sklave James. Stilistisch verknüpft er Humor, Ironie und Ernsthaftigkeit. Und es ist ziemlich interessant, wie er das schafft. Ich erzähle nicht zu viel, damit man auch Lust zum Lesen hat. Aber der Autor kann die Sprache so benutzen, dass der Sklave gleichzeitig als Sklave spricht und als weißer Mann. Und das alles aus einer afroamerikanischen Sicht ist heutzutage sehr wichtig für die Dekolonisierung der Sprache und der Geschichte auch der amerikanischen Literatur.
Und es ist auf jeden Fall ein großes Lesevergnügen. Percival Everett James, die deutsche Ausgabe bei Hansa. Und damit sage ich Dankeschön, Dario Guijo Hernandez von Metis Books and Café in Berlin für den Besuch bei uns. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.